Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres. Echo der Zeit. Die Themen. Ein Aufschnaufen geht um die Welt. Die europäischen Rettungspläne für die Finanzbranche sind sündhaft teuer, aber sie zeigen erste Wirkung. Die Aktienkurse schneller nach oben. In Europa, in den USA, in Asien. Wir stellen dar, welche Staaten wie eingreifen. Wir wollen wissen, ob das die Wende ist und wer schlussendlich den Schaden bezahlt. Weiter dann, der US-amerikanische Ökonom Paul Krugman erhält den Wirtschaftsnobelpreis, ein Kritiker von Präsident Bush. Die Schweizer Flugwaffe will ihre Übungen vermehrt ins Ausland verlegen. Dann reden wir von Liquidität. Zu viel Flüssiges, zu viel Milch. Und wir lassen uns einweihen in den Zauber türkischer Literatur. Das Land ist Ehrengast an der Buchmesse in Frankfurt. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Ursula Furgler.
Die Ankündigung neuer Rettungspakete für die europäische Finanzbranche zeigt Wirkung. Die Börsen in Europa erreichten heute Rekordwerte, für einmal im Plus. Und auch der Dow Jones Index entwickelt sich positiv. Einzelheiten von Philipp Mayer.
Es ist ein großes Aufatmen. Die Aktienhändler in Europa und den USA freuten sich offensichtlich über die Ankündigung, dass es für die Finanzbranche neue milliardenhohe Finanzspritzen geben wird. Der Swiss Market Index schließt mit über 11% plus. Das ist der größte Kurssprung aller Zeiten. Einzelne Aktien schossen heute förmlich in die Höhe. Die Großbank Credit Suisse ist ein Viertel mehr wert als am Freitag. Die UBS immerhin ein Zehntel. Und auch die Aktie der ABB kletterte um fast 20% in die Höhe. Ähnlich sieht es an anderen europäischen Märkten aus. Auch der deutsche DAX erreicht ein Plus von über 10%. Dies ist dort ebenfalls der höchste Tagesgewinn in der Geschichte. In England sind es immerhin fast 7% und in Frankreich gegen 9%. Der Dow Jones in New York liegt derzeit rund 6% über dem Wert von Freitag. Die von den europäischen Regierungen vorgestellten Finanzpakete sind riesig. Die Zahlen kann man sich kaum mehr vorstellen. Umgerechnet rund 750 Milliarden Franken will Deutschland für die Stabilisierung der Finanzbranche bereitstellen. Das deutsche Parlament soll bereits am Freitag das neue Gesetz verabschieden. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy kündigte für Frankreich ein Hilfspaket in der Höhe von über 500 Milliarden Franken an. Die britische Regierung will ebenfalls erneut fast 70 Milliarden Franken in drei Großbanken investieren. Großbritannien hat damit insgesamt rund 1 Billion, also 1000 Milliarden Franken zur Lösung der Finanzkrise bereitgestellt. 150 respektive 200 Milliarden Franken stellen auch Spanien und Österreich für die Banken ihres Landes bereit. Die spanische Regierung erklärte darüber hinaus, man wolle sich allenfalls auch direkt an Banken beteiligen.
Hier die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.966 Punkten, das ist ein Plus von 11,4%. Der Dow Jones steht bei 8.959 Punkten, plus 6,2%. Der Nasdaq steht bei 1.755 Punkten, ein Plus von 6,4%. Nach den angekündigten Rettungsmaßnahmen für die Finanzbranche und dem Kursfeuerwerk an den Börsen sind die Ölpreise heute wieder gestiegen. Grund ist nach Ansicht von Experten, dass die Ängste vor einer kurzfristigen Rezession zurückgehen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg heute um $3,75 auf $77,84. Am Freitag waren die Ölpreise wegen der Finanzkrise auf die niedrigsten Stände des Jahres gefallen. Die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds haben Ungarn ihre volle Unterstützung zugesagt. Man werde dem in die Krise geratenen Mitgliedland mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln helfen, hieß es. Ende letzter Woche war es zu spekulativen Angriffen auf ungarische Staatsanleihen und die Landeswährung Forint gekommen. Der Forint hatte gegenüber dem Euro um bis zu 10% an Wert verloren, erholte sich heute aber wieder weitgehend. Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaft geht an den Amerikaner Paul Krugman. Das teilte die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Krugman ist Professor an der Universität Princeton. Mit dem Preis werde er für seine Forschungen als Handelstheoretiker und auf dem Feld der Wirtschaftsgeografie geehrt. Der 55-jährige Krugman gilt als scharfer Kritiker der Wirtschaftspolitik von US-Präsident George Bush. Um die Tourismusregionen Meiringen und Sitten von Fluglärm zu entlasten, will die Schweizer Luftwaffe ihre Trainings im Sommer ins Ausland verlegen. Das sagte Bundesrat und VBS-Chef Samuel Schmid gegenüber Vertretern jener Kantone, in denen die Armee Flugplätze für Kampfjets betreibt.
Wir haben verschiedenste Varianten geprüft und gesehen, dass ein Transfer von gewissen Bewegungen dort, wo es möglich ist, ins Ausland und dort, wo wir das in der Schweiz brauchen, möglicherweise in Emmen vornehmen können, um diese Standorte etwas zu entlasten.
Die Militärflugplätze Meiringen und Sitten hatten im letzten Jahr gut 4.500 Flugbewegungen von Kampfjets zu verkraften, Emmen lediglich 2.000. Das Verteidigungsdepartement erwartet nun bis am 7. November die Stellungnahmen der Kantone. Erstmals sind auch in der Schweiz asiatische Lebensmittel aufgetaucht, die mit der giftigen Chemikalie Melamin verunreinigt sind. Es handelt sich um zwei Biskuitsorten sowie Bonbons. Die betroffenen Produkte wurden in der ganzen Schweiz aus den Regalen entfernt. Laut dem Bundesamt für Gesundheit besteht für Konsumentinnen und Konsumenten keine Gefahr. Die zu hohen Melaminwerte waren vom Genfer Kantonslabor festgestellt worden. In Israel kommt es offenbar zu einer Regierungskoalition zwischen der Kadima-Partei von Tzipi Livni und der Arbeiterpartei. Die beiden Parteien hätten eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, meldet das israelische Radio. Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Weißrussland gelockert. So dürfen Präsident Lukaschenko und 34 weitere Funktionäre vorübergehend wieder in die EU-Länder einreisen. Die finanziellen Sanktionen blieben aber bestehen, teilten Diplomaten mit. Man setze das Reiseverbot gegen Lukaschenko aus, weil das autoritäre Regime politische Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen habe, so die Begründung der EU. Nordkorea lässt wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ins Land. Die Experten hätten Zugang zu allen atomaren Anlagen, einschließlich der Wiederaufbereitungsanlagen in Yongbyon, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Am Wochenende hatten sich die USA und Nordkorea in ihrem Atomstreit auf einen Kompromiss geeinigt. Die Vereinigten Staaten nahmen Nordkorea von ihrer Liste der Länder, die den Terrorismus unterstützen. Im Gegenzug sicherte Nordkorea zu, die Arbeiten zur Stilllegung seiner Atomanlagen fortzusetzen. Das Wetter bis morgen Dienstagabend. Im Norden wird es bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Dazwischen gibt es einige sonnige Abschnitte. Im Wallis und im Süden ziehen ebenfalls Wolken auf, es bleibt aber teilweise sonnig. Die Temperatur erreicht in der ganzen Schweiz 18 bis 22 Grad. Am Mittwoch scheint auch im Norden wieder häufiger die Sonne, es bleibt mild bei rund 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Schwerpunkt der Sendung ist die Finanzkrise. Der Staat als Retter in der Not. Gordon Brown hat's erfunden, Merkel, Sarkozy und all die anderen finden's gut, die Aktienbörsen offenbar auch. Wir wollen wissen, ob das jetzt reicht, wer es bezahlt und wer ganz sicher zu den Verlierern der Krise gehört, die Entwicklungsländer. Dann auch das passt irgendwie zum Thema Finanzkrise und Rezessionsangst.
From my point of view, I look at it and say that Bush may be the Herbert Hoover of the 21st century. Herbert Hoover being the Republican president who presided over the beginning of the Great Depression.
Präsident Bush erinnere ihn an Herbert Hoover, jenen republikanischen Präsidenten am Anfang der großen Depression in den 30er Jahren, sagt der neu gekürte Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. Dann geht's bodenständiger weiter.
Ein tolle Kuh. Um 38 Hundert. Willst doch die nicht wählen los da. Schau die Kuh nochmal an. Welche seit 38 Hundert da? Dritte ist Potri. Danke. 38 Hundert ist Potri zum Ersten, zum Zweiten.
Kuh Corona blieb nicht stehen am Viehmarkt im aargauischen Bruneck. Da wird gefachsimpelt über schöne Euter, rechte Renzen und die Milchschwämme. Weiter dann, was es zu Hause nicht gibt, holt man sich auswärts. Reiche Golfstaaten investieren Milliarden in den Agrarsektor in Afrika und Asien. Schätze zu entdecken, türkische Literatur, heuer an der Buchmesse Frankfurt und seit 30 Jahren in einem Schweizer Verlag. Was noch vor einer Woche unmöglich war, haben die Staats- und Regierungschefs der Euroländer letzte Nacht geschafft. Sie haben sich auf gemeinsame Prinzipien geeinigt, wie die Finanzkrise eingedämmt werden soll. Heute nun haben mehrere Länder konkretisiert, wie sie diese Prinzipien umsetzen wollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel formulierte das Ziel des deutschen Maßnahmenpakets so:
Ein intaktes Finanzsystem stellt den Zugang von Bürgern und von Unternehmen zu Krediten sicher und es ermöglicht den Bürgern, sicher und mit Gewinn zu sparen. Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung dient deshalb der Stabilisierung des Finanzsystems. Es dient dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger und nicht dem Schutz von Bankinteressen.
Und es sieht so aus, wie wenn die Rettungspläne hüben und drüben ihre Wirkung nicht verfehlten, vor der Hand zumindest. Wir haben es bereits zu Beginn in den Nachrichten gehört, die Aktienkurse in Asien, in Europa und auch in den USA haben heute zum Teil stark zugelegt. Doch der Reihe nach, wie sehen die Pläne der einzelnen Länder zur Rettung ihrer Banken aus? Der Bericht von Thomas Oberer in Brüssel.
Ungewöhnliche Zeiten verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Das betonen spätestens seit gestern die europäischen Politikerinnen und Politiker. Bei der bisher einmaligen Rettungsaktion für das Finanzsystem stehen zwei Ziele im Vordergrund. Auf der einen Seite soll die Vergabe von Krediten zwischen den Banken mit staatlichen Garantien wieder in Schwung gebracht werden. Auf der anderen Seite wollen sich die EU-Staaten bei gefährdeten Banken als Aktionäre einkaufen und dann auch Einfluss auf die Geschäfte und die Manager nehmen. Das gesamteuropäische Modell orientiert sich also an den Ideen von Großbritanniens Premierminister Gordon Brown. Gewaltige Summen wollen die EU-Länder zur Bankenrettung bereitstellen. Die deutsche Bundesregierung zum Beispiel will das eigene Bankensystem mit rund 500 Milliarden Euro stützen. Der größere Teil davon ist vorerst nur als staatliche Garantie versprochen. Steigt das Vertrauen wieder und kommt die Kreditvergabe zwischen den Banken wieder ins Laufen, hofft die deutsche Kanzlerin Merkel immer noch, dass sie kein Geld oder nur wenig zahlen muss. Für rund 70 Milliarden Euro will sich Deutschland aber direkt an angeschlagenen Banken beteiligen. Ganz ähnlich will Frankreich vorgehen. Zur Ankurbelung des Kreditgeschäftes soll eine neue Institution mit einer Staatsgarantie billiges Geld auf dem Markt aufnehmen und es den Banken zur Verfügung stellen. Läuft alles gut, erhofft sich der französische Staat davon sogar via Zinsen eine Rendite. Vorerst muss Paris aber rund 360 Milliarden Euro bereitstellen, auch um angeschlagene Banken mit neuem Eigenkapital auszustatten. Bereits am Morgen früh vor der Eröffnung der Börse hatte der britische Schatzkanzler Darling die Eckpunkte des britischen Rettungspaketes im Umfang von rund 500 Milliarden Pfund vorgestellt. Der größte Teil davon als Absicherung der Liquidität. Der britische Staat steigt aber auch bei drei großen Banken als Aktionär ein mit rund 40 Milliarden Pfund. Bei der Royal Bank of Scotland wird der Staat gar zum Hauptaktionär. In ganz ähnlicher Richtung laufen die Pläne in den meisten anderen europäischen Ländern. Innerhalb der EU ist also eine eng koordinierte Rettungsaktion im Gang. Abgestützt auf gemeinsame Prinzipien versuchen die einzelnen Länder, ihr Finanzsystem in den Griff zu bekommen. Denn angesichts der engen Verknüpfung zwischen den Banken hatten Einzelaktionen bis jetzt keinen Erfolg gebracht. Teilverstaatlichungen von Banken und Staatsgarantien für private Finanzunternehmen – beides war vor kurzem noch undenkbar. Vielen europäischen Politikern ist deshalb bei den milliardenschweren Rettungspaketen unwohl. Und so betonen sie denn, der Einstieg des Staates soll nur vorübergehend sein. Bis Ende 2009 hofft man, die Beteiligungen wieder abstoßen und die Garantien auslaufen lassen zu können.
Soweit Thomas Oberer in Brüssel. Hier bei mir im Studio ist jetzt Markus Mucklin von unserer Wirtschaftsredaktion. Markus Mucklin, die Aktienkurse rund um den Globus haben sich erholt heute, stark erholt. Ist das nun die langersehnte Wende?
Nun, es ist wohl noch zu früh zu sagen, es sei die langersehnte Wende, aber es ist eine gewaltige Wende, wenn man es vergleicht mit den letzten Wochen. Also da konnten ja die Regierung machen, was sie wollten, oder die Notenbanken Zinsen senken, koordiniert sogar, oder Rettungspakete schnüren. Alles nützte nichts, es ging immer bergab an den Börsen und heute ist das Gegenteil eingetroffen, ein großer Sprung überall an den Börsen von der Schweiz, in Europa, auch in New York. Und es scheint der Glaube zurückzukehren, dass doch zumindest der Kollaps des Finanzsystems zu vermeiden sein könnte.
Da muss man also noch einige Zeit vorbeigehen lassen, bis man das genauer beurteilen kann. Es werden Hunderte von Milliarden bereitgestellt von den einzelnen Staaten, Beträge, wie sie noch vor kurzem für unmöglich gehalten wurden. Woher nehmen diese Staaten das Geld?
Ja, es geht ja eigentlich sogar um Tausende von Milliarden Dollar, die weltweit mobilisiert werden. Allerdings muss man da immer gleich auch relativieren bei diesen großen Beträgen, weil ein Großteil der Summe sind ja Bürgschaften, sind Garantien, also sind nicht direkte Zahlungen. Also da muss die Regierung noch nicht die Kasse leeren, um dann eben hier bereitzustehen. Aber die Kosten werden so oder so hoch sein, dass da darin besteht eigentlich kein Zweifel, denke ich. Die Regierungen müssen sich neu verschulden und neu verschulden heißt, sie werden irgendwelche Schuldpapiere auflegen. Nur in dieser Zeit, wo es so turbulent zu und her geht, die Risiken sehr groß sind, wird es viele Anleger geben oder zumindest genügend, die noch so gerne solche Schuldpapiere dann auch zeichnen. Und es ist natürlich schon so in dieser Zeit, wo es um die Rettung des Finanzsystems geht, sind die Schulden natürlich ein zweitrangiges Problem.
Bisher haben vor allem große EU-Länder ihre Rettungspläne konkretisiert, Deutschland, Großbritannien, Frankreich. Wie sieht das bei den kleineren aus, die möglicherweise auch Banken in Schwierigkeiten haben? Wie wollen die das finanzieren? Es ist ja davon auszugehen, dass die nach demselben Prinzip vorgehen werden.
Nun, es gibt ja ein zweites Beispiel nach Island. Also Island hat sich ja auch Hilfe gesucht, dann bei Russland gefunden. Jetzt heute wurde der Fall Ungarn bekannt, das eben Mühe hat, selber aus der Krise herauszukommen. Es wird den Beistand des Währungsfonds erhalten. Das zeigt, es gibt eine Reihe von Ländern, die es erwischen kann, die dann nicht selber sich aus der Patsche helfen können. Also der Währungsfonds steht hier bereit, hat das auch an diesem Wochenende gesagt. Er könne Beistand leisten. Er könnte es nicht tun in diesem Umfang wie für die USA oder für Deutschland oder Großbritannien, weil so viel Mittel, über die verfügt er gar nicht. Aber wenn es um kleinere Länder geht mit kleineren Bedürfnissen, dann kann er das tun. Und der Währungsfonds rechnet auch damit, dass weitere Länder folgen werden, die eben in Zahlungsschwierigkeiten kommen.
Ein zentraler Punkt der europäischen Antwort auf die Krise ist die Staatsbeteiligung an gewissen Banken und ein zweiter die Bürgschaft für Kredite der Banken untereinander. Die USA demgegenüber haben ursprünglich einen anderen Weg eingeschlagen. Sie wollen den Banken die faulen Papiere abnehmen und sie so in Schwung halten. Aber dieser Weg hat bisher, der amerikanische Weg, hat bisher keine Wirkung gezeigt. Werden die USA jetzt definitiv umdenken müssen, vor allem auch wenn Sie sehen, wie das jetzt hier in Europa offensichtlich besser funktioniert.
Nun, so leise Zeichen diesbezüglich gab es bereits am Wochenende, dass möglicherweise die USA eben auch zumindest einen Teil des europäischen Weges auch mitbeschreiten. Und diese Zeichen haben sich eigentlich heute noch verdeutlicht. Man sagt, dass Finanzminister Henry Paulson heute Abend noch Vertreter der Großbanken treffen werde, um eben die neue Strategie oder eine zusätzliche Strategie zu erörtern und zu erklären auch. Das heißt also eine Strategie, bei der es dann zusätzlich auch darum gehen könnte, dass die US-amerikanische Regierung sich eben auch einkauft in Banken oder im Extremfall sogar die Kontrolle von Banken übernehmen könnte. Noch weiß man nichts Definitives, aber es gibt Zeichen, dass die USA doch von Europa auch etwas lernen möchten.
Und was heißt der heutige Tag für die Schweiz? Mal abgesehen davon, dass auch hier die Aktienkurse wieder gestiegen sind. Jetzt schnüren rundherum die Länder Hilfspakete für ihre Banken. Muss die Schweiz das jetzt vielleicht auch tun?
Nun, man sieht offensichtlich auch jetzt noch keinen Handlungsbedarf diesbezüglich und wahrscheinlich ist man jetzt noch bestärkt worden, eben durch die Entwicklung an den Börsen. CS beispielsweise mit einem Sprung an der Börse von über 20%, auch zweistellige Zuwachsraten beim Kurs für die UBS und andere Finanzinstitute. Also von daher sieht man, die Schweiz hat auch profitiert von dem, was in Europa jetzt geschehen ist, was die anderen konkret entschieden haben und was sie unternehmen wollen. Man kann gewissermaßen etwas Trittbrettfahrer sein und jetzt vermutlich noch mehr hoffen, dass man selber nicht aktiv werden muss, um selber die Krise, die Unsicherheiten bei den Großbanken zu meistern.
Ein Aufschnaufen geht um die Welt heute, aber ausgestanden ist die Krise wohl noch nicht.
Ja, es ist natürlich mal ein erstes positives Zeichen, also der Glaube, die Hoffnung kehrt zurück, nachdem es in der letzten Woche ja wirklich ganz anders ausgesehen hat, aber Weitere negative Meldungen werden natürlich kommen. Also in kurzer Zeit wird es Meldungen geben über die Quartalszahlen der Großbanken, zuerst in den USA, dann später in Europa. Und das werden nicht die guten Zahlen nun plötzlich sein können, die man gerne hätte, sondern es wird natürlich auch schlechte Nachrichten da enthalten. Oder heute schon auch, wenn es dann eben wieder um die sogenannte reale Wirtschaft geht, da haben deutsche Institute eben auch eine Rezession für Deutschland vorausgesagt. Also die Zeiten, die wirtschaftlichen Zeiten werden trotz dem Höhenflug jetzt an den Börsen härter werden.
Besten Dank, Markus Mucklin. Nicht ausgestanden ist die Krise auch woanders in den Entwicklungsländern. Mögen die Auswirkungen der Finanzkrise in den Industrieländern herbe Folgen haben, die ärmsten in Afrika, Lateinamerika und Asien trifft es ungleich schwerer. Dabei trifft sie an der Misere gar keine Schuld. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz.
Mohamed Yunus, Friedensnobelpreisträger des Jahres 2006 und einer der Väter der Mikrofinanzidee, der Kleinstkredite für die Ärmsten, Yunus brachte es kürzlich an einer Tagung auf den Punkt.
If you have a million, if you lose a million, you still have a million left. If you have a billion, you still have a half a billion left. But if you only have two meals, a capacity to feed yourself two meals, you missed one meal.
Wenn man eine Million oder eine Milliarde habe und jetzt verliere, bleibe immer noch die Hälfte. Wenn man aber nur zwei Essen habe, dann werde man ein Essen vermissen. Die Krise, die ihren Anfang in den USA nahm und sich jetzt über die ganze Welt verteile, werde die Ärmsten viel härter treffen als die Reichen, sagt Yunus weiter. Dessen ist man sich auch beim Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank bewusst. Man dürfe nicht zulassen, dass die Finanzkrise zu einer humanitären Krise werde, sagt etwa Weltbankpräsident Robert Selig.
We cannot let a financial crisis become a human crisis.
Vor kurzem sei man davon ausgegangen, dass die Entwicklungsländer mit einer doppelten Gefährdung konfrontiert seien, nämlich jener der steigenden Nahrungsmittel- und Treibstoffpreise.
But what was then a double jeopardy is now a triple hit. Food, fuel and finance.
Aber was damals eine zweifache Gefährdung gewesen sei, sei jetzt ein dreifacher Schlag. Nahrungsmittel, Treibstoffe und Finanzkrise. Die Weltbank ging im April noch von einem Wachstum in den Entwicklungsländern von 6,6% aus. Heute rechnet sie noch mit etwa 4%. Das sei zwar immer noch respektabel, sagt Robert Selig, aber der Rückgang werde so stark sein, dass das wie eine Rezession wirke.
This is still a respectable rate of growth, but the deceleration would be so sharp as to feel like a recession.
Und in vielen Ländern werde es viel schlimmer sein, als das durchschnittliche Wachstum vermuten lasse. Was für die Wirtschaft global gilt, gilt für die Entwicklungsländer umso mehr. Die Krise wird zu einem Rückgang des Handels führen. Für die armen Länder, die ohnehin Mühe haben, weltweit Fuß zu fassen, dürfte es noch schwieriger werden zu exportieren. Auch die Investitionen dürften zurückgehen und die Kredite teurer werden. Aber das Hauptproblem in dieser Krise sei, sagt IWF-Präsident Dominique Strauss-Kahn, dass Hilfe zwar versprochen worden sei, die Gelder aber nicht zur Verfügung gestellt würden.
The main problem in this other crisis is that a lot of aid has been pledged by donors, but is not really available.
Das ist jetzt besonders dramatisch, da alleine die gestiegenen Nahrungsmittelpreise mehr als die Hälfte der Entwicklungshilfegelder auffressen. Seien das Länder in Afrika, sei das Haiti oder Bangladesch, das Problem der Entwicklungsländer ist, dass sie keine Reserven haben. Sie verlieren, wie Yunus eingangs gesagt hat, nicht von einer Million eine halbe, sondern von zwei Mahlzeiten eine, wenn sie denn überhaupt noch etwas zu essen haben. Ob die reichen Industrienationen derzeit beschäftigt mit milliardenschweren Rettungspaketen für die eigene Industrie dafür noch einen Blick haben, muss als Frage im Raum stehen bleiben.
Der Bericht von Sabine Manz. Unsere Online-Redaktion hat zur Finanzkrise ein Dossier zusammengestellt, zu finden unter deres.ch. Der US-amerikanische Ökonom Paul Krugman erhält also den Wirtschaftsnobelpreis. Das Komitee der Schwedischen Akademie der Wissenschaften begründete die Wahl mit der Handelstheorie, die Krugman vor 30 Jahren entwickelt hat. Die Wahl könnte aber auch andere, aktuellere Gründe haben. Priscilla Imboden über eine Preisvergabe mit möglichen Hintergedanken.
Seit langem gilt er als Anwärter für die höchste wissenschaftliche Ehre. Nun ist es soweit. Paul Krugman erhält den Wirtschaftsnobelpreis. Geehrt wird der 55-jährige Ökonom wegen seinen frühen Arbeiten zur Handelstheorie und zur Wirtschaftsgeografie. Heute denkt aber kaum jemand an seine Theorien des Freihandels, wenn der Name Paul Krugman erwähnt wird. Er ist inzwischen als Kritiker des Währungsfonds, etwa während der Asienkrise, bekannt geworden. Krugman, der heute an der Universität Princeton lehrt, befasste sich zudem mit den negativen Auswirkungen der Globalisierung. So sagte er im vergangenen Mai gegenüber Schweizer Radio DRS:
The ordinary American working family is not sharing in the economy's fruits.
Eine durchschnittliche US-Familie könne von den Früchten der Globalisierung nicht profitieren. Aufsehen erregte Paul Krugman in den letzten Jahren als scharfsinniger und hartnäckiger Kritiker des US-Präsidenten George W. Bush. Als Kolumnist der New York Times kritisierte er mit spitzer Feder die Steuergeschenke der Regierung Bush an die Reichen, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und den Krieg im Irak. Bitterböse meinte er, dieser Präsident habe das fertiggebracht, was vor ihm keiner erreichte.
It is unprecedented in the past century for a president to end his term with family income lower than it was when he began. And yet this has happened under Bush.
Unter dessen Präsidentschaft habe sich das Einkommen der amerikanischen Familien geschmälert. Das sei im letzten Jahrhundert nie vorgekommen. In einem seiner jüngsten Kolumnen lobte Paul Krugman die Strategie des britischen Premiers Gordon Brown, mit vorübergehender Staatsbeteiligung die Banken zu stützen. Den Plan des US-Finanzministers Henry Paulson zerriss er. Er sei reine Ideologie, nach der die Gewinne privatisiert, die Verluste sozialisiert würden, schrieb Krugman. Ideologie könnte auch beim Entscheid des Nobelpreiskomitees eine Rolle gespielt haben. Dem Komitee wird nachgesagt, es sei linkslastig bis US-feindlich. Naheliegend ist aber auch, dass das Komitee angesichts der globalen Finanzkrise einen kritischen Ökonomen auszeichnen wollte. Damit ist die Verleihung des Nobelpreises an Paul Krugman keine Überraschung.
Priscilla Imboden im Echo der Zeit von Schweizer Radio TRS. Und so geht es hier weiter. Arabische Ölmilliarden als Preistreiber für Agrarprodukte in Afrika und Asien. Die Türkei als Ehrengast an der Buchmesse in Frankfurt. Doch zunächst jetzt auf den Viehmarkt. Die Schweizer Bauern stehen derzeit bis zum Hals in der Milch. Gut, dieses Bild mag etwas überzeichnet sein, aber Tatsache ist, dass derzeit viel zu viel Milch produziert wird. Aus zwei Gründen. Erstens war der Milchpreis eine Zeit lang sehr hoch. Das verleitete die Bauern, mehr zu produzieren. Und zweitens wird nächstes Jahr der Milchmarkt liberalisiert und den Bauern steht schon jetzt ein höheres Milchkontingent offen. Der Milchüberschuss hat Konsequenzen, zum Beispiel für den Viehmarkt. Alexander Sauter war im aargauischen Bruneck an einer Auktion.
Schau, die Kuh fängt an zu rechnen, die kann noch manchmal kalt werden. Ein Stalls unten drunter, viel Milch, um 2700, ist ein interessant, 27, 28, 2900 da. 2900 ist Butter, 2900 ist Butter.
Es ist Auktionstag, Braunvieh, Holstein, Fleckvieh. Friedlich kauen rund 60 Tiere der drei meistgenutzten Milchkuhrassen im Stall. Das Viehhandelsunternehmen Fianco versteigert Milchkühe. Die Bauern prüfen mit Kennerblick das Angebot.
Was ich achte, ich möchte mal ein schönes Huter haben. Also eine tiptoppe Kuh, ein bisschen Ranzen muss sie haben, oder? Dass sie mal gefressen. Und einfach, was ich schaue, tiptop zum Element sein. Und ein bisschen recht Milch, vor allem.
Eine schöne darunter, ja. Bei denen ist hier jetzt eindeutig das Vorurteil. Also die vorderen zwei Striche sehen Sie, sind weiter oben. Das heisst, die gibt viel weniger Milch vorne an diesen zwei. Das ist schlecht.
Und so geht die Kuh mit dem schlechten Euter auch unverkauft zurück in den Stall.
3200, Kästpapp, und 32 gibt, gehen wir sie zurück in den Stall.
Kuh Nummer 36 wird nicht die einzige sein, die an diesem Tag nicht zu verkaufen ist. Die Bauern sind zurückhaltender geworden. Als der Milchmarkt boomte, der Preis auf 79 Rappen pro Liter stieg, kauften die Bauern Milchvieh in großer Zahl. Das sei jetzt vorbei, sagt Ivo Wegmann, Chef des Viehhandelsunternehmens Fianco.
Milchbauern haben mehr Vieh aufgezogen, mehr Vieh eingestellt und haben höhere Mengen gemolken. Und weil wir noch immer eine Gesamtmenge haben in der Schweiz, die wir verwerten und verarbeiten können, ist jetzt halt einfach keine Luft mehr für neue Kühe in vielen Betrieben. Das ist die Situation. Und das hat man eigentlich gesehen, den ganzen Sommer durch. Und jetzt auf den Winter wird das schwieriger im Absatz der Milchkühe.
Die Bauern, die dennoch kaufen, schauen mehr auf den Preis.
Ja, wir schauen schon ein bisschen auf den Preis, dass es nicht eine ist, die 5'000 Franken kostet. Oder eher um 3'500, wenn es möglich ist.
Denn nächstes Jahr öffnet sich der Milchmarkt. Mit der Aufhebung der Milchkontingentierung regelt nicht mehr der Staat, wie viel Milch produziert werden darf. Die Bauern befürchten sinkende Milchpreise.
Das wird wieder runtergehen aufs Neujahr, wird ein bisschen mehr runtergehen, als er dazu ist im Sommer. Oder?
Also wie höher kann es nicht weitergehen, als der Diesel fast den Stutz zugeht und der Dünger zum Teil das Dreifache. Und für das Getreide und Zucker bekommt man immer weniger, oder einmal sicher nicht mehr.
Eine tolle Kuh, um 38 Kunden. Willst du die nicht wählen lassen? Da. Schau die Kuh noch mal an. Weil es heute 38 Kunden da, 3000 ist Butter. Danke. 38 Kunden ist Butter zum Ersten, zum Zweiten.
Für 4.100 Franken wechselt Kuh von Rona den Besitzer. Bereits am Abend wird ihr im neuen Stall die Milchmaschine angehängt. Nach 2 Stunden ist die Auktion beendet. Viehhändler Ivo Wegmann ist zufrieden. Er hat mehr verkauft als erwartet, auch wenn die Bauern nur zögerlich geboten haben.
Wir haben Druck auf dem Milchmarkt, das wirkt sich aus auf dem Viehmarkt. Und das ist nichts anderes als das Darlegen von der Situation. Ich sage nicht, sie wird zu viel gejammert. Wir stehen vor einer schwierigen Situation. Aber sie wird nicht ewig andauern. In einem Jahr ist das wahrscheinlich durchbereinigt und dann kann man wieder nach oben schauen.
Wie immer die Situation sich auch entwickelt, die Kühe produzieren weiter Milch. Im Stall im aargauischen Bruneck warten die nicht verkauften Kühe auf bessere Zeiten und auf die nächste Auktion.
Die Reportage vom Viehmarkt in Bruneck, Alexander Sauter war dort. Vor einem halben Jahr berichteten wir in einer Serie über die Hintergründe der explodierenden Nahrungsmittelpreise. Jetzt beleuchten wir das Thema erneut und wollen wissen, wie sich die Situation verändert hat. Die arabischen Golfstaaten sind trockene Wüstenstaaten, also ungeeignet für Landwirtschaft. Dennoch werden sie nun zu großen Akteuren im Nahrungsmittelgeschäft. Sie wollen einen Teil ihrer Ölmilliarden in den Agrarbereich investieren. Nicht zu Hause, sondern vor allem in Asien und Afrika. Ein Unterfangen mit Licht- und Schattenseiten. Fredrik Steiger.
Keine Region der Welt ist derart abhängig von Lebensmittelimporten wie die arabische Halbinsel. Nirgendwo sonst fühlte man sich deshalb so unmittelbar betroffen von der globalen Lebensmittelkrise wie gerade dort. Wenn Sheikh Khalid al-Khalifa, der Außenminister von Bahrain, deshalb von Bedrohungen für sein Land spricht, dann meint er nicht zuletzt die Nahrungsmittelkrise.
There are dangers that affect means of progress, the levels of production, standards of living and welfare.
Der Fortschritt werde gefährdet, das Produktionsniveau, der Lebensstandard und die soziale Wohlfahrt. Vor 20 Jahren versuchte deshalb vor allem Saudi-Arabien selber zur Agrarnation zu werden, wie Professor Giacomo Luciani von der Denkfabrik Gulf Institute erklärt.
Dans le passé, l'Arabie Saoudite avait beaucoup investi, par exemple, dans la production de céréales, au point qu'ils étaient...
Riesige Getreidefelder entstanden. Saudi-Arabien sei vorübergehend gar zum Weizenexporteur geworden. Doch bald sah man ein, wie unvernünftig diese Strategie war. Kühe mussten mit Ventilatoren gekühlt und mit Wasserdampf besprüht werden. Aus großer Tiefe musste nach Grundwasser gebohrt werden. De facto haben die Saudis damals das exportiert, was in ihrem Land noch kostbarer ist als Öl, nämlich Wasser. Inzwischen denkt man anders. Man setzt zwar weiter auf die Landwirtschaft, aber eben nicht mehr zu Hause.
On a considéré que serait souhaitable d'investir dans des pays autres en voie de développement.
Man habe erkannt, dass es sinnvoller ist, anderswo, besonders in Entwicklungsländern, in die Landwirtschaft zu investieren. Der kuwaitische Regierungschef reiste deswegen eben in 8 asiatische Länder. Die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnen demnächst Abkommen mit dem Sudan, Ägypten und Pakistan. Und die Saudis haben außerdem die Ukraine, Äthiopien oder die Türkei im Visier. Es geht um Weizen, Mais, Soja, Reis oder Gerste. Und es geht um 2-stellige Milliardensummen und Millionen von Hektar an fruchtbarem Agrarland, das auf einmal zu einem strategischen Gut geworden ist. Die Weltbank begrüßt diese Entwicklung, erklärt ihr Direktor Robert Selig. Man müsse Agrarinvestitionen in die ganze Produktionskette von der Infrastruktur über Bewässerung und Erntemethoden bis zur Lagerung ermutigen. Jacques Diouf, Chef der UNO-Behörde für Ernährung und Landwirtschaft FAO, pflichtet bei.
We therefore hope that more investment will go to agriculture.
Die Vertreter von Drittweltländern sehen ihrerseits, dass wegen der globalen Nahrungsmittelkrise bald mehr Gelder in ihre Länder fließen. Abdoulaye Wad, der Präsident des Senegal.
Nous devons donc créer les conditions pour que les fonds
Man müsse nun die Voraussetzungen schaffen, damit die zig Milliarden schweren arabischen Fonds in Afrika investierten. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als gäbe es nur Gewinner. Die Golfmonarchien erkaufen sich Lebensmittelsicherheit, in arme, aber fruchtbare Länder fließen Milliardeninvestitionen und weltweit werden viel mehr Nahrungsmittel produziert. Allerdings handeln die Ölstaaten mit ihren prallen Fonds nicht selbstlos. Es gehe, so der Experte für die Wirtschaft der Golfländer, Luciani, auch um Profite.
Elle devient rentable, bien sûr. Ce sera toujours des investissements qui seront faits par des investisseurs.
Vor allem die privaten golfarabischen Investoren wollten Geld verdienen.
On parle d'investissement dans l'agriculture pour passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture.
Mit dem angestrebten Übergang von der Selbstversorgerwirtschaft zur industriellen Landwirtschaft dürften die Produkte wesentlich teurer werden als die heutigen. Möglicherweise zu teuer für die Bevölkerung jener Länder, deren Äcker nun agrartechnisch hochgerüstet werden. Das Albtraum-Szenario sieht so aus. Aus Farmen, die Festungen gleichen, werden die Ernten nach Arabien abtransportiert, während ringsum die Menschen hungern, auf deren Böden alles wächst. So schlimm muss es nicht kommen, aber es ist wohl angebracht, dass bei der Weltbank, bei der FAO und in den betroffenen Ländern selber der beginnende Agrarinvestitionsboom allmählich etwas nüchterner betrachtet wird.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 37 Minuten, das Dossier. Heute zur Frankfurter Buchmesse, die morgen eröffnet wird. Die Türkei ist Ehrengastheuer. Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, der wegen sogenannter Herabwürdigung des Türkentums vor Gericht stand, wird sprechen in Frankfurt in Anwesenheit von Staatspräsident Abdullah Gül. Pamuk ist nur einer von vielen Autoren, die sich in der Türkei immer noch gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit zur Wehr setzen müssen. Umgekehrt aber ist die Buchmesse eine Chance, türkische Literatur überhaupt zu entdecken. Werner van Gent war dort, wo sie herkommt, sein Bericht aus Istanbul.
Die Buchhandlungen entlang der Istiklal Caddesi, dem kulturellen Herz Istanbuls, haben eines gemeinsam. Sie sind alle extrem laut. In diesen Buchhandlungen trifft sich ein vorwiegend jugendliches Publikum zum Café und wirft nebenbei auch noch einen Blick auf die ausgestellten Bücher. Das ist das Geheimnis. Während große Buchhandlungen in der Schweiz allenfalls in einer Ecke auch noch eine Cafeteria betreiben, liegt hier das Schwergewicht auf Kaffee und Kuchen. Das Konzept funktioniert, denn auch die langen Tische mit Büchern bekommen viel Interesse. Auf diesen Tischen herrscht ein wildes Durcheinander. Stendhal liegt neben einem Buch mit dem provokativen Titel Sieg Heil, in dem der Autor eine Lanze für die nationalsozialistische Ideologie bricht. Emil Zola liegt nicht weit von Hitlers Mein Kampf, seit Jahren ein Bestseller in der Türkei. Doch auch Orhan Pamuk ist wieder da, nachdem ultranationalistische Kreise vergeblich versucht hatten, einen Boykott gegen den Nobelpreisträger durchzusetzen. In einer etwas ruhigeren Ecke treffe ich Ragib Sarakoglu. Er ist Verleger des kleinen Belge Verlages. Er glaubt, dass die dunklen Zeiten der totalen Zensur vorbei sind.
Now in Turkish literature we begin to see more books who try to face our history.
Jetzt könne man in der Türkei vermehrt Bücher sehen, die sich kritisch mit der eigenen Geschichte beschäftigen. Dass die eigene Geschichte ein Minenfeld für Literaten und Verleger darstellen kann, musste Ragib Sarakoglu selber erfahren. Als er das Buch des britischen Autors armenischen Ursprungs George Yerzian, Die Wahrheit wird uns befreien, über den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg veröffentlichte, wurde er im vergangenen Sommer wegen Herabsetzung der türkischen Nation zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt. Sarakoglu war die erste Person, die nach der Abschwächung des berüchtigten Meinungsparagraphen 301 verurteilt wurde. Aufgrund des alten Paragraphen waren Schriftsteller wie Yaşar Kemal, Orhan Pamuk oder Elif Shafak
vor Gericht gezerrt worden. Dass Orhan Pamuk den Nobelpreis erhalten hat, obwohl die Ultranationalisten ihn zum Feind der Nation abstempeln wollten, findet Sarakolu deshalb positiv.
In car you can see the struggle between Islamists.
In Pamuks Roman Schnee könne man verfolgen, wie es in einem isolierten Grenzstädtchen zum Konflikt zwischen den Säkularisten und den Islamisten komme. Dieser Konflikt sei heute das alles beherrschende Thema in der Türkei. Die Fiktion sei zur Realität geworden. Das zeige nebenbei doch auch die Bedeutung von Schriftstellern, welche die Konflikte in der Gesellschaft aufzeichnen und neue Konflikte sogar vorhersehen würden.
So they also can be a predictor for the future.
Der Konflikt zwischen Islamisten und Säkularisten hat inzwischen auch Frankfurt erreicht. Eine Reihe von Autorinnen und Autoren bleibt der Messe fern, weil sie dagegen protestieren, dass die islamistische Regierung von Tayyip Erdogan den Auftritt der Türkei als Gastland zu Propagandazwecken missbrauche. Dazu meint Ragib Sarakulu:
We went to Frankfurt under the Ecevit government also.
Er sei auch unter der nationalistischen Regierung von Bülent Ecevit nach Frankfurt gegangen. Für ihn ändere sich nichts. Maßgeblich seien die Berufsverbände, die hätten sich immer für die Schriftsteller und Verleger und für die Freiheit der Meinungsäußerung eingesetzt.
Professional organizations and they always supported our struggle for freedom of expression.
Dass auch er mit seinem Verlag in Frankfurt im von der türkischen Regierung gestalteten und bezahlten Saal anwesend sein wird, will Ragib Sarakulu keineswegs als Unterstützung für diese Regierung verstanden wissen.
I ask a press conference to culture minister.
Im vergangenen Jahr habe er an einer Pressekonferenz den Kulturminister gefragt, was dieser zur Abschaffung des Maulkorb-Paragraphen 301 zu tun gedenke. Und dasselbe werde er den Kulturminister auch dieses Jahr wieder fragen.
Soweit Werner van Gent. An der Frankfurter Buchmesse wird türkische Literatur also im Zentrum des Interesses stehen. In der Schweiz widmet sich ein Verlag schon seit bald 30 Jahren dieser Literatur, der Zürcher Unionsverlag. Als einer der ersten Verlage gibt er seit 1980 türkische Bücher auf Deutsch heraus und seit 4 Jahren präsentiert der Unionsverlag in der sogenannten türkischen Bibliothek herausragende Werke der türkischen Literatur. Romana Costa.
Wer noch Ende der 70er Jahre in deutschsprachigen Buchhandlungen nach Literatur aus der Türkei fragte, wurde meist enttäuscht. Es gab kaum Übersetzungen. Die Türkei aus dem literarischen Weltbild ausschließen? Nein, das gehe nicht, sagte sich damals der Zürcher Verleger Lucia Leites und machte sich auf die Suche.
Es zeigte sich, dass zum Beispiel im Fall der Türkei da eine ganz reiche Literatur ist, die, wenn man ein literarisches Weltbild hat, das ohne Scheuklappen lesen will, die gehören einfach mit dazu. Und so haben wir begonnen, zuerst mit Yasha Kemal, dem sicher größten der anatolischen Schriftsteller und dann mit vielen anderen auch, diese Schätze zu heben.
Diese Schätze, sie sind noch ganz jung. Das Türkisch als Literatursprache ist erst nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs und mit der Gründung der Türkischen Republik in den 1920er Jahren entstanden. Dieser neuen Sprache liegt jedoch die reiche kulturelle Tradition Anatoliens zugrunde, mit ihren arabischen und persischen Wurzeln. Mündlich überlieferte Heldenepen, alte Sagen, Märchen und Mythen gehören also zum Fundus. Das sei ein Eldorado für die Literatur, schwärmt der Verleger und erläutert dies am Beispiel des anatolischen Autors Yasha Kemal. Dieser schreibe Epen nach traditionellem Muster, jedoch mit zeitgenössischem Inhalt.
Yasha Kemal ist auch ein Beispiel wirklich dafür, für diese Innovationskraft der türkischen Literatur. Er hat das anatolische Türkisch, die Bauernsprache in die Literatur eingeführt. Seine eigenen Romane sind ja dann auch wieder zurück ins Volksgut gegangen. Noch nicht viele Jahre her, da wurde Mehmet mein Falke, sein Hauptroman, wiederum als Epos in den türkischen Cafés vorgelesen.
Kemal hat also die Tradition neu belebt. Andere türkische Schriftstellerinnen und Schriftsteller orientieren sich an modernen Formen, sowohl inhaltlich als auch formal. Die türkische Literatur ist äußerst vielfältig. Man könne sie nicht so einfach auf einen Nenner bringen, unterstreicht Lucia Leites.
Es gibt städtische, dörfliche, individuelle, höchst private schreibende Autoren. Es ist diese unglaubliche Bandbreite, die die türkische Literatur sicher ebenbürtig reich macht, wenn nicht sogar noch reicher als zum Beispiel eine italienische oder eine spanische Literatur.
Und diese Vielfalt hat der Unionsverlag in sein Programm aufgenommen. Von klassischen Romanen, Gedichten bis hin zu modernen Essays oder Krimis. Übersetzt aus dem Türkischen, aber auch aus dem Kurdischen. Als Orhan Pamuk 2006 den Nobelpreis erhielt, war die Überraschung in der literarischen Welt groß. Zum ersten Mal fiel diese Ehre einem türkischen Schriftsteller zu. Auch für den Unionsverlag, der zwar keine Werke von Pamuk im Programm führt und damals auch keinen Run auf die türkischen Bücher spürte, war diese Auszeichnung dennoch eine große Genugtuung.
Es ist einfach eine gewisse historische Wiedergutmachung, nachdem Europa über Jahrzehnte, ja, wenn nicht Jahrhunderte, seine eigene Literatur als Weltliteratur immer dargestellt hat.
Und spätestens seit dieser Ehrung steht die türkische Literatur verstärkt im Rampenlicht. Und auch der Auftritt an der Frankfurter Buchmesse bietet eine weitere Plattform, um die Türkei und ihre Literatur in der ganzen Welt bekannt zu machen. Bereits im Vorfeld haben viele Verlage neu auch türkische Titel in ihr Programm aufgenommen. Der Unionsverlag hatte also eine gute Nase.
Ein Bericht von Romana Costa. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten, Thomas Fuchs. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.